Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um Initiativen zur Kapitalmarktunion und vor allem um die Frage, ob die EU eine eigene SEC braucht. Wir haben ja im Moment mehrere Aufsichtsbehörden. Für die Wertpapiere ist die ESMA zuständig und es gibt jetzt auch wieder einmal Ideen, die ESMA auf die Größenordnung der SEC aufzupumpen. Und die Frage, die ich heute mit Markus Mecklenburg, den Sie alle kennen, den Leiter unserer Rechtsabteilung, erörtern möchte, ist: Geht das überhaupt? Ist es nötig? Wo liegen da Vorteile und Nachteile? Aber Markus, lass uns mal beginnen, wie die Diskussion eigentlich begann. Die ist ja nicht neu. Wir hatten ja schon vor einigen Jahren, es müssten so ungefähr 5 Jahre sein, eine Diskussion unter dem Stichwort ESA-Reform, die dann allerdings mehr oder weniger im Sande verlaufen ist. Diese ESA-Reform wurde damals schon getrieben von den Franzosen und damals hat sich schon der Verdacht bei allen anderen Beteiligten in der EU eingeschlichen, dass die Franzosen diese Idee, die ESMA aufzurüsten und die aufsichtlichen Kompetenzen von den nationalen Aufsichtsbehörden auf die ESMA zu verlagern, darauf zurückzuführen ist, dass sie sich versprochen haben, dadurch eine machtvollere und vor allem auch personalstärkere Behörde nach Paris zu bekommen. Das ist damals nichts geworden. Die ESA-Reform ist, wie gesagt, im Sande verlaufen. Und jetzt nach einigen Jahren merken wir, es kommt wieder. Es geht wieder los. Diesmal machen sie es aber geschickter in Frankreich. Diesmal haben sie erkannt, dass es in ganz Europa inzwischen einen größeren Appetit auf die Kapitalmarktunion gibt. Die Kapitalmarktunion ist ja eine Idee von Lord Hill, damals waren die Engländer noch Teil der EU. Jonathan Hill hat gesagt, wir haben einen so kleinen Kapitalmarkt in der EU verglichen mit den USA, wir müssen irgendwie etwas machen, um einen größeren, stärkeren Kapitalmarkt zu bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist nicht viel passiert. Es gab kleinere Projekte, mal ging es um die Prospektrichtlinie, mal um dies, mal um jenes. Aber so der richtige Durchbruch kam nie, weil letzten Endes auch die Mitgliedstaaten nicht so 100% davon überzeugt sind. Heute stellt sich das etwas anders dar. Heute ist in fast allen Mitgliedstaaten die Einsicht eingekehrt, dass wir ein Finanzierungsproblem haben. Wir haben ein Finanzierungsproblem im Bereich öffentliche Infrastruktur. Wir haben diverse Haushaltsbegrenzungen. Auch die Banken können nicht wegen höherer Eigenkapitalmaßnahmen durch die Regulierung so viel finanzieren wie in der Vergangenheit. Und jetzt gibt es schon einen Bedarf nach mehr Finanzierung und damit auch plötzlich mehr Appetit auf eine Kapitalmarktunion. Und das machen sich die Franzosen nun zunutze, erstellen ein Papier zur Kapitalmarktunion, machen diverse Vorschläge, wie man eine solche Kapitalmarktunion befördern könnte und verpacken in all diesen netten Vorschlägen natürlich auch wieder das Thema ESMA, Zentralisierung der Wertpapieraufsicht bei der ESMA in Paris. Lass uns jetzt mal, Markus, diese einzelnen Aspekte durchgehen, die da gekommen sind. Konkret geht es um ein Papier, das jetzt bekannt geworden ist als Noyer-Papier. Noyer war mal Präsident der Banque de France. Parallel dazu hat der ehemalige italienische Ministerpräsident Letta auch einen Bericht herausgegeben. Die beiden haben durchaus Überlappungen. Allzu groß sind die nicht, aber es geht in die gleiche Richtung. Wir müssen etwas machen für die Kapitalmarktunion. Was sind da zum Beispiel für Vorschläge drin? Wenn wir mal anfangen wollen mit dem Noyer-Papier, wie stellt er sich das vor, der Herr Noyer?
Wie du sagst, der Herr Noyer legt seinen Finger in die Wunde. Vor 5 Jahren waren die Verhältnisse noch anders. Da konnten sich die Staaten alle zu negativen Zinsen refinanzieren. Die hatten kein Finanzierungsproblem. Jetzt sind die Zinsen höher. Jetzt ist die Situation neu und jeder sucht verzweifelt nach Finanzierungsmöglichkeiten. Insofern fällt es leicht, jetzt das Thema wieder aufzuwärmen. Und die Kapitalmarktunion ist natürlich ein Stichwort, was da zündet. Die Ideen, die auf dem Tisch liegen, laufen in vielen Fällen parallel. Und da liegt es nahe, ein neues Vehikel in die Welt zu setzen, was uns diesem Ziel näher bringt. Also Herr Noyer schlägt jetzt ein europäisches Sparprodukt vor.
Was soll das sein? Wir haben doch schon das PEP. Ja, das PEP fliegt überhaupt nicht. Es gibt kein einziges PEP.
Doch eins.
Ja, ist da auch Geld drin? Also es gibt einen Anbieter aus der Slowakei, der ja auch schon mal bei uns angerufen hat. Aber gibt es tatsächlich auch schon ein PEP mit Kundengeldern? Das glaube ich nicht.
Nein, das gibt es offensichtlich nicht. Also das Projekt ist gescheitert. Aber das hat ja erstmal nichts zu sagen, sind ja auch andere EU-Projekte gescheitert. LTIF brauchte ja auch erstmal einen zweiten Anlauf, bis es so richtig in Gang kam. Und insofern denkt man ja auch grundsätzlich darüber nach, das PEP nochmal aufzumachen.
Aber das ist nicht das, was Noyer vorschlägt. Was schlägt denn Noyer jetzt vor mit diesem Sparprodukt?
Ja, Herr Noyer äußert sich im Moment noch wolkig. Er sagt, wir brauchen ein langfristiges Sparprodukt, was es den Bürgern einfach macht, in Infrastrukturprojekte, in kleine Unternehmen zu investieren. Hier sieht er eine Lücke und insofern meint er, würde es der europäischen Wirtschaft nützen, wenn er jetzt hier ein neues Produkt aufrollt, was gezielt Gelder als langfristiges Sparprodukt, Gelder von Kleinanlegern einsammelt, um sie am anderen Ende den Unternehmen
zur
Verfügung zu
stellen. Wir haben den LTIF. Der LTIF wäre doch geeignet für sowas.
Ja, der LTIF ist ja nur aber gerade aus dem Sumpf der Ultralangfristanlagen rausgekommen. Mittlerweile kann man ja auch kürzerfristige, flexiblere, offene Produkte als LTIF auflegen. Der bewegt sich ja im Moment eher in eine andere Richtung.
Aber man kann ja einen LTIF staatlicherseits dann fördern, wenn die Laufzeit lang genug ist. Wenn die Investitionszeit der Anleger lang genug ist, dann könnte man doch das bekannte Produkt LTIF nehmen. Das ist doch jetzt ganz gut reguliert.
Das ist richtig.
Aber den Vorschlag macht er natürlich nicht. Also er bleibt extrem vage und im Nebel und sagt nur etwas von einem Sparprodukt, ohne das genauer zu erläutern. Aber eine Sache steht doch drin, wenn ich mich recht entsinne, bei diesem Sparprodukt. Es soll eine Quote geben für Anlagen in EU-Wertpapiere.
Das ist ihm sehr wichtig, denn wie gesagt, es geht ja um die Infrastrukturförderung oder die Wirtschaftsförderung in Europa. Und das versucht er dadurch zu erreichen, dass eine Förderung, wie immer sie am Ende aussieht, voraussetzt, dass wir einen gewissen Schwerpunkt in EU-Investitionen haben. Das ist bisher nicht quantifiziert, das ist bisher nur eine Idee, aber das ist integraler Bestandteil des Konzepts.
Was halten wir denn davon?
Och, erstmal haben wir keine Probleme mit der Idee, lokale Wirtschaft zu fördern. Das kann man machen. Im Prinzip, die Frage ist sehr berechtigt, kann man das nicht auf Grundlage des Instrumentariums machen, was wir heute schon haben? Am Ende wird ja jegliche Förderung auf einen Steuerbonus hinauslaufen. Das ist ein Thema, was bekanntlich ohnehin in der Lufthoheit der Mitgliedstaaten liegt, wo die EU sowieso nur Empfehlungen abgeben kann. Das könnte sie heute schon machen. Die Mitgliedstaaten hätten heute schon alle Möglichkeiten, erwünschte Finanzierungsmodelle zu fördern.
Deswegen ist das Ganze auch ziemlich heiße Luft, denn eine solche nationale Förderung aus Steuermitteln wird es aller Wahrscheinlichkeit nie geben. Und eine andere Sache stört uns noch, dass nämlich ein Produkt, das für die Altersvorsorge geeignet sein soll, also wir reden hier über Sparzeiträume 20, 30 und mehr Jahre, eine EU-Quote enthält. Die EU-Quote würde nämlich bedeuten, dass an Investitionen, die EU-Quote soll im Übrigen bei 80% sein, wenn ich mich recht entsinne.
So genau ist es noch nicht, aber
sehr hoch.
Überwiegend.
Damit würde man die USA, die asiatischen Märkte weitgehend ausschließen. Und ein Produkt, das für die Altersvorsorge taugen soll, kann nicht weite Teile des globalen Kapitalmarkts ausschließen. Wir berauben uns mit so einem Produkt immenser Renditemöglichkeiten. Das können wir uns für ein Altersvorsorgeprodukt einfach nicht erlauben. Also von mir aus macht die EU irgendein EU-Produkt, das vielleicht oder auch nicht steuerlich gefördert wird durch die Mitgliedstaaten. Und dann kann man sagen, okay, diese Förderung in Italien gibt es ja das mit dem PIR. Diese Förderung findet statt, um Investitionen in EU-Unternehmen zu unterstützen und mehr davon zu bekommen. Aber dann muss man von der Altersvorsorge lösen. Für so ein Produkt gingen auch kürzere Zeiträume. Man darf es aber nicht irgendwie in den Kontext Altersvorsorge bekommen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja nationale Altersvorsorgeregime gibt. Wir arbeiten ja in Deutschland gerade selbst an einer Reform der privaten Altersvorsorge und da sind kurzzeitige Entnahmen ja überhaupt nicht denkbar. Da würde man ja sofort sämtliche Förderungen, die man erhalten hat, verlieren. Ähnlich ist es ja im Übrigen auch bei Riester. Also das würde den bestehenden Altersvorsorgekonzepten widersprechen und deswegen ist das unseres Erachtens ganz klar voneinander zu trennen. Man kann nicht alles in einen Topf werfen, die eierlegende Wollmilchsau. Wir haben ein Produkt, das gleichzeitig der Altersvorsorge dient, Investitionen in EU-Unternehmen und in EU-Infrastruktur unterstützt und dann dadurch gleichzeitig die Kapitalmarktunion fördert. Also das wird so nicht funktionieren. Ziemlich viel heiße Luft, aber es klingt natürlich toll.
jeder springt da drauf.
Ja, neues Produkt. Also in unserer Branche gab es ja auch am Anfang durchaus Begeisterung. Ich war letzte Woche bei der Epharma-Board-Sitzung. Es war grauenhaft. Ich habe schon fast bereut, dass wir wieder eingetreten sind. So schrecklich war das. Da kamen nur Wortmeldungen wie, oh, this is a tremendous opportunity, bla bla. Das übliche Zeug. Also erstmal gut Wetter machen, weil das klingt ja nach einer Chance. In Wahrheit ist es überhaupt keine Chance. Und wenn du mich fragst, das ganze Ding ist ein trojanisches Pferd. Denn die wissen ganz genau, dass es ein solches Produkt genauso wenig geben wird wie eine nationale steuerliche Förderung. Was aber übrig bleiben wird, ist dieser harte Kern, der in diesem Noyer-Papier drin ist. Und dann sind wir wieder bei der Zentralisierung der Aufsicht in Frankreich. Das wird am Ende vielleicht übrig bleiben, wenn wir nur lang genug darüber diskutieren.
Davon kann man wohl ausgehen. Vor allen Dingen, weil das ja ein Prozess ist, der sich über Jahre weiter hinziehen wird. Man wird an diesem Sparprodukt arbeiten, da werden irgendwelche Gremien sich Gedanken machen. Man wird genauso die Aufsichtsreform diskutieren. Da merkt man gar nicht, was im Laufe des Prozesses irgendwann mal unter die Räder kommt. Aber diese Aufsichtsreform ist eben ein klar definiertes Ziel, auf das man hinarbeiten kann.
Ja, es gibt ja Unterstützer. Also es sind ja nicht nur die Franzosen, die das unterstützen. Frau Lagarde, allerdings doch wahrscheinlich auch in diesem Fall sehr Französin, unterstützt es auch. Auch in dem Letterpapier, also in diesem Papier des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten, einen Vorschlag zur Zentralisierung der Aufsicht. In den Mitgliedstaaten sehe ich nach wie vor relativ wenig Begeisterung. Christian Lindner hat sich eindeutig dagegen geäußert bei unserem Empfang in Berlin und anschließend bei einer CDU-Veranstaltung ganz massiv dagegen geäußert. Die Luxemburger dürften auch kein großes Interesse daran haben, dass ihre CSSF weniger Einfluss hat, weil die CSSF, das können wir glaube ich schon sagen, ist Teil der Attraktivität des Standorts Luxemburg. Ähnliches dürfte gelten für die Iren. Die Italiener glaube ich auch nicht, dass sie so begeistert sind. Wir werden es sehen. Aber insgesamt hält sich doch die Begeisterung für den Vorschlag sehr zurück. Warum sind wir eigentlich alle so skeptisch? Ja. Wo ist das Problem? Es gibt ja auch die EZB-Aufsicht, die Bankenaufsicht bei der EZB ist ja auch zentralisiert. Warum tun wir uns so schwer mit der Idee, dass die ESMA Wertpapieraufsicht auch in Deutschland, in Spanien oder in Griechenland macht?
Ja, die europäische Fondsregulierung hat einerseits eine bemerkenswert lange Erfolgsgeschichte zu erzählen. Es gibt ja das OGAF-Konzept seit 1985. Seit 1990 haben wir einen Binnenmarkt bei OGAF. Dann kam Ende der Nullerjahre die AFM-Richtlinie dazu. Wir können also auf eine lange und breite Erfahrung in der europäischen Regulierung im Fondsbereich zurückblicken. Aber eins ist klar und eins ist bis heute nicht in Frage gestellt worden. Wir reden hier von EU-Richtlinien. Das bedeutet, die Mitgliedstaaten müssen diese Richtlinien in ihren Rechtsordnungen implementieren. Und es ist vom Grundsatz her möglich und irgendwo auch erwünscht, dass man da gewisse Freiheiten auf nationaler Ebene hat. Wir sind eben doch keine Vereinigten Staaten von Europa, sondern wir sind ja ein Bündnis von Mitgliedstaaten, die alle auf einen jahrzehntealten Fondsmarkt zurückgreifen können, wo es Parallelen gibt, aber eben auch nationale Unterschiede. Denk an den deutschen Spezialfonds. Den kennen vielleicht noch die Österreicher und den kennen auch die Luxemburger, damit sie den deutschen Markt beglücken können. Aber sonst
das war's dann.
Kennt keiner den Spezialfonds. Oder auch der offene Immobilienfonds, so wie wir ihn seit Jahrzehnten.
Die Engländer haben sowas Ähnliches.
Ja, die Engländer sind auch nicht EU.
Ja, also, waren aber mal.
Die waren, waren mal, genau.
Aber du hast schon
aber
recht.
Das sind so
du
diese lokalen recht. Besonderheiten, die auch irgendwie den lokalen Bedarf besonders gut abdecken können. Das ist ein Wert an sich. Und den sollte man nicht unnötig in Frage stellen. Und das die jüngste OGAF-AIFM-Reform, die wir gerade durchlebt haben, hat diesen Ansatz bestätigt.
Okay, also du sagst, da EU-Richtlinien auf nationaler Ebene unterschiedlich umgesetzt werden und deswegen auch unterschiedliche Aufsichten entstehen dadurch, ist es besser, aufgrund der Sachnähe und der Nähe zum jeweiligen Markt und zum jeweiligen Gesetzgeber, die Aufsicht auch auf nationaler Ebene zu belassen. Während es aus einer zentralisierten Sicht schwierig sein dürfte, die vielen Unterschiede, die durch die unterschiedliche Richtlinienumsetzung entstanden sind, zu berücksichtigen. Weil eine einzige Zentralbehörde dazu neigen würde, diese Unterschiede glatt zu bügeln und alles gleich mit einer Brille zu betrachten. Und die Unterschiede zwischen Portugal, Griechenland, Deutschland und Irland nicht mehr wahrnimmt.
Das wäre faktisch unmöglich. Ich stelle mir vor, um das überhaupt administrativ abdecken zu müssen, müsstest du ja die ESMA in Paris, ganz im Sinne der Strategie, massiv aufblähen. Wir haben ja...
Ich glaube, das ist der Plan.
Das könnte der,
ich glaub, das ist,
das könnte der Plan
darum
sein.
Geht's.
Wir haben ja im Moment, wie viel sind es, 280, 300 Leute bei der ESMA. Wir haben fast 4.000 Mitarbeiter bei der BaFin.
BaFin hat 3.000.
3.000, nicht?
SEC genau. Hat auch so genau. Gut 3.000.
Das ist nur ein Bruchteil im Fondsbereich tätig. Aber
wir haben ja auch noch die EBA, wir haben ja auch noch die EIOPA, wir haben ja auch noch die EZB.
Und es ist ja nicht nur die BaFin, sondern auch die anderen NCAs, die nationalen Aufsichtsbehörden. Wenn man das jetzt bündeln wollte, kann man sich ungefähr schon vorstellen, was das für ein Moloch werden würde, der dann diesen gesamten Fondsmarkt beaufsichtigt.
Die BaFin würden wir aber nicht loswerden.
Mit Sicherheit nicht. Das gehört ja auch zu den, aus meiner Sicht, zentralen offenen Fragen, wenn man über Aufsichtszentralisierung nachdenkt. Worauf soll sich das eigentlich beziehen im Fondsbereich?
Ja.
Sollen die Produkte oder
gute
die Anbieter?
Frage. Soll dann die ESMA in der Vorstellung derer, die sich für eine Zentralisierung der Aufsicht dort einsetzen, für Fondsgenehmigungen zuständig sein?
Das wäre sozusagen die letzte Evolutionsstufe einer solchen Entwicklung, ganz genau.
Und dann wird eine einzige Behörde alle Prospekte, Verkaufsprospekte in unterschiedlichen Sprachen genehmigen. Das dürfte etwas länger dauern.
Ist nur eine Frage der Kapazitäten, nicht? Wenn du das alles bündelst.
Dann gut, entweder es dauert ewig oder es wird richtig teuer.
Ja. Also die Vorstellung über Spezialfondsanlagebedingungen mit einem Sachbearbeiter, der möglicherweise aus Rumänien stammt, aber in Paris sitzt, zu diskutieren und da die Feinheiten auseinanderzudröseln, die beunruhigt mich.
Mich auch.
Erheblich.
Welche Rolle würde da die BaFin spielen?
Das hängt ja unmittelbar zusammen. Man könnte ja zum Beispiel auch daran denken, dass man nur die Unternehmensaufsicht bündelt und die Produktaufsicht in den Mitgliedstaaten belässt. Dann hätte die BaFin, könnte sich weiter um die Spezialfonds kümmern, beispielsweise. Und die ESMA würde sich dann um die Verhaltenspflichten, Eigenkapitalanforderungen.
Gut, Aufsicht über Asset Manager.
Über Asset Manager.
Da gibt es ja durchaus Leute, die sagen, es gibt große Asset Manager, die sind in vielen europäischen Mitgliedstaaten aktiv. Die könnten doch zentral beaufsichtigt werden. Da wird unter anderem dieses Prinzip von Kollegien in den Raum geworfen, also die Aufsichtsbehörden aus den Mitgliedstaaten, in denen dieser Asset Manager Geschäft macht, die sollen zusammenarbeiten. Wobei der Aufseher wäre, in dessen Staat der Sitz des Unternehmens liegt, und die Associate-Aufseher wären diejenigen, wo das Geschäft gemacht wird. Da haben wir ja schon Erfahrungen. Zum Beispiel im Bereich der CCPs, da funktioniert es eigentlich nicht so gut und das liegt an zwei Gründen. Erstens ist jede nationale Aufsichtsbehörde verpflichtet, nach Recht und Gesetz zu handeln. Sie müssen einfach das machen, was bei ihnen im Gesetz steht. Das schränkt schon mal die Möglichkeiten ein, da irgendwie international, ich weiß nicht, welche Kompromisse oder Abkommen zu treffen. Und das Zweite ist, erfahrungsgemäß tun sich diese Behörden ungern weh. Also es müsste ja dann so sein, dass der Lead-Aufseher dem Associate-Aufseher irgendwie sagt, was er zu machen hätte oder wo es lang geht. Das ist natürlich äußerst unwahrscheinlich. Also dieses Kollegienprinzip klingt ganz nett und auch die Idee, die sind doch so grenzüberschreitend und international tätig, diese Asset Manager, da müssen wir besser zusammenarbeiten. Klingt ja auch irgendwie erstmal einleuchtend, aber bei der Umsetzung ist es dann schon wieder ein bisschen kritisch, sich vorzustellen, wie das dann reibungslos vonstatten gehen soll.
Ja, es ist eine zusätzliche Ebene, die da eingezogen werden soll, ohne dass ich so recht sagen könnte, wozu die eigentlich gut sein soll. Denn schon heute hast du natürlich eine Art Lead-Aufsicht, nämlich da, wo das Unternehmen ansässig ist oder wo das Produkt ansässig ist. Und andere Aufsichtsbehörden in Ländern, die im grenzüberschreitenden Verkehr dann betroffen sind, die sind natürlich auch irgendwie involviert. Also das Ganze ist so ein bisschen amorph.
Ja,
und,
sehr amorph. Und die Hoffnung, dass dann am Ende die Aufsichtsprozesse oder Genehmigungsprozesse schneller verlaufen, dass es effektiver wird, dass es effizienter wird, ich glaube, diese Hoffnung ist völlig vergebens. Wir tendieren eher in Richtung Doppelaufsicht und doppelte Arbeit, als dass wir irgendetwas dadurch beschleunigen oder vereinfachen würden. Also ich glaube, diese Hoffnung ist sehr, sehr unbegründet.
Und das ist das wahrscheinlichste Szenario. Das ist übrigens wahrscheinlich bei jeder Idee, die in Richtung Aufsichtszentralisierung führt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in so einem Szenario die BaFin abgebaut würde. Natürlich egal, was nicht. Man in Paris bündeln würde. Die BaFin wird es weiter geben und
die AMF
die wird
auch
sich auch nicht mal Konsum eben halbieren. Auch. Die werden sich alle nicht halbieren,
nein,
sondern
die werden sich nicht halbieren und die werden weiter wichtig bleiben.
So ist es.
Zwei Fragen habe ich noch. Eine Frage, die erste, bezieht sich auf dieses Letterpapier. Da ist die Rede von systemrelevanten Asset Managern. Systemrelevant kennen wir aus der Bankenaufsicht der EZB und das soll jetzt auch für Asset Manager gelten. Was hältst du von dem Vorschlag?
Ja, die Idee klingt erstmal plausibel, wenn man sagt, ja, es gibt systemrelevante Banken, warum auch nicht systemrelevante Asset Manager? Aber dieser Vorschlag übersieht, dass die Geschäftsmodelle sich doch ganz signifikant unterscheiden. Eine Bank, die in gigantischem Umfang beispielsweise Kredite herausgibt, die kann ein System schon ins Wanken bringen, wenn da irgendwas schief geht.
Haben wir ja gesehen.
Hat es schon mal gegeben. Aber das Asset Management funktioniert ja als Geschäftsmodell völlig anders als das Bankengeschäft. Die Fonds, die Fondsassets, die Vermögenswerte, die verwaltet werden, sind ja nicht auf den Büchern des Asset Managers, sondern gehören der Schar der Anleger.
Dem Fonds.
Institutionelles.
Und die Fonds sind alle eigenkapitalfinanziert.
Korrekt,
ganz genau. Und das ist der riesige Unterschied.
Also, wenn der Asset Manager pleite geht, passiert erstmal gar nichts beim Fonds. Das ist zwar ärgerlich, da muss man sich neu organisieren, aber das ist alles machbar. Wenn der Asset Manager sich im Fonds verzockt, dann leiden vielleicht die Anleger, die das nicht gut finden, dass ihre Gelder
geschrumpft sind.
Aber das System juckt das erstmal gar nicht.
Genau.
Deswegen so diese Idee eines systemrelevanten Asset Managers.
Nicht wirklich durchdacht, würde ich es mal bezeichnen.
Genau.
Zweite Frage, um vielleicht mal ein bisschen was Positiveres dazu zu sagen. Wo wäre denn eine stärkere Rolle der ESMA sinnvoll?
Och, es gibt genug Betätigungsfelder, wo auch eine zentrale Behörde, Regulierungsbehörde, sich sinnvoll betätigen könnte. Denk doch mal an unseren ewig steigenden Datenbedarf. Wir hatten schon mehrfach festgestellt, Daten sind das Öl der 20er Jahre jetzt. Das gesamte Geschäftsmodell setzt die schnelle und günstige Verfügbarkeit von Finanzdaten voraus. Da könnte doch so eine zentrale Behörde für die ganze EU eine Infrastruktur bereitstellen, die dem gesamten Standort dient und damit auch der Kapitalmarktunion.
Das ist ein sehr positiver Ausblick, Markus. Das wäre tatsächlich eine sehr gute Aufgabe für die ESMA beziehungsweise die anderen ESAs für ihren Bereich. Ich hoffe, Sie fanden es interessant, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Uns hat sehr viel Spaß gemacht wieder und wir freuen uns auf das nächste Mal.